Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Integration war das Thema der vergangenen Woche beim Schweizer Fernsehen und auch auf Schweizer Radio DRS. Damit Integration erfolgreich sein kann, braucht es Offenheit für andere Kulturen. Wie Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Religionen zusammenleben, zeigt das Beispiel Kinderdorf Pestalozzi. Interreligiöse Kompetenzen basieren zu einem größeren Teil auf den Menschen- und Kinderrechten, so das Credo der Leiterin des interkulturellen Austauschs. Katrin Uelci hat das Kinderdorf Pestalozzi besucht.
Das Kinderdorf Pestalozzi liegt oberhalb des Dorfes Trogen in Appenzell-Ausserrhoden. Verschiedene Wohnhäuser, Gruppenunterkünfte, Verwaltungsgebäude, ein Besucherzentrum, eine Mehrzweckhalle und ein Schulhaus liegen idyllisch eingebettet zwischen sanften Hügeln. Um 8 Uhr morgens ist es noch relativ ruhig im Kinderdorf. Die ersten Kinder trudeln im Schulhaus ein. Fast alle Kinder, die hier zur Schule gehen, wohnen auch hier. Ihre Wurzeln liegen meist nicht in der Schweiz. Die Kinder kommen aus verschiedenen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen. Die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderdorf Pestalozzi leben, hatten entweder große Schwierigkeiten in der Staatsschule und waren nicht mehr tragbar, oder sie hatten familiäre Probleme.
Für diese Kinder und Jugendlichen, die Probleme mit ihrer Identität und mit der Integration haben, deren familiäres Netz geschwächt ist oder deren Adoption gescheitert ist, bietet die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi den Schonraum, in familienähnlichen Strukturen langsam die Schweizer Kultur leben zu lernen, ohne ihre Herkunftskultur zu verleugnen.
So beschreibt sich das Kinderdorf auf seiner Internetseite. Im Schulhaus kehrt langsam Leben ein. Eine bunt gemischte Gruppe von Jugendlichen und Kindern trifft sich im warmen Schulhaus. Draußen ist es kalt, es liegt wieder Schnee. Im Kinderdorf Pestalozzi treffen nicht nur unterschiedliche Kulturen aufeinander, sondern auch verschiedene Religionen. Diese werden in der Schule aber nicht in einem speziellen Religionsunterricht vermittelt, sagt die Lehrerin Anna Wangdü.
Wir machen das bewusst nicht, weil wir die Vielfältigkeit unserer Jugendlichen berücksichtigen. Wir haben immer wieder Gefäße, in denen wir über die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Religionen sprechen. Aber wie jetzt in der öffentlichen Schule es teilweise diese christlich gefärbte Religionsunterricht gibt, den führen wir nicht.
Religionsthemen oder besser gesagt Kulturthemen fließen in den normalen Schulunterricht ein. Erst kürzlich hätte sie in der Klasse den Hinduismus durchgenommen, erzählt Anna Wangdü.
Wir haben zurzeit einen Praktikanten, der aus Sri Lanka kommt, ein Tamile ist, und zusätzlich ein Schüler aus Sri Lanka, ebenfalls tamilischer Herkunft. Und es war dann wie so klar, eigentlich ist es spannend, wenn wir schon einen Praktikanten haben, der in dieser Kultur aufgewachsen ist, dass er ein bisschen seinen Alltag oder den Alltag, wie er gelebt werden könnte, den Schülern näher bringt. Neben dem Teil Hinduismus pur hat er Essen mitgebracht. Wir versuchen das immer einzubinden in den Alltag. Also wie wird diese Religion gelebt? Nicht nur, die glauben an das und das ist dieser Gott und dieser Gott sagt das, sondern es ist immer so, und was machen die Menschen mit dieser Religion? Also wie leben sie es?
3 Wochen lang hat sich die Klasse mit der Kultur und der Religion des Hinduismus beschäftigt. Das Interessanteste dabei, glaubt Anna Wangdü, war bestimmt...
Das Essen, wird wahrscheinlich auch den Schülern am meisten geblieben sein, mit den Händen essen, Reis mit den Händen essen. Es war auch ein großer Teil war Musik, die tamilische Musik, die sie gehört haben zusammen. Dann die Kleidung, sie haben sich gekleidet, wie man sich in Sri Lanka kleidet. Also es waren dann die verschiedenen, eigentlich war es nicht ein reiner, oder von mir aus gesehen kein reiner Religionsunterricht, sondern ein Kulturunterricht. Also wie lebt man, wenn man jetzt... in diesem Land ist, was ist der Alltag da? Und da gehört alles dazu, da gehört eigentlich auch, was schauen Sie im Fernsehen, was hören Sie für Musik, was essen Sie, wie kleiden Sie sich, und aber auch, wie gehen Sie zur Kirche sozusagen? Also so wie wir zur Kirche gehen, gehen Sie überhaupt, wie häufig gehen Sie? Diese Themen wurden angeschnitten.
Religionsunterricht gibt's im Pestalozzi-Dorf nicht als bloße Theorie, sondern wird mit der Kultur, mit dem Alltag der Menschen verbunden. Heute ist ein spezieller Tag. Nicht wie gewohnt sind nur Schüler und die Lehrerin anwesend, sondern auch ich mit meinem Aufnahmegerät und Mikrofon. Die Kinder sind deshalb etwas aufgekratzt, gleichzeitig aber auch etwas zurückhaltend.
Nein, Mann, da mach ich jetzt lieber. Ja, so bitte.
Geh mal nicht da, nur
bitte. Nein, Mann.
Die Kinder nehmen ihren Stuhl und setzen sich in der Mitte des Schulzimmers in einen Kreis. Auf dem Stundenplan steht eine Philosophiestunde. Anna Wang Du erklärt, worüber sie in der nächsten Stunde reden möchte.
Also, ich habe mir verschiedene Fragen parat gemacht, weil das Thema interreligiöse Kompetenz ist so ein wahnsinnig grosses Wort, wo ein bisschen schwierig ist, um dann wirklich zu sagen, was heisst denn das jetzt eigentlich? Und es geht so ein bisschen darum, was ist eure Religion, habt ihr eine, von wo habt ihr die? Und da bei uns im Schulzimmer, im ganzen Kinderdorf, haben wir ganz verschiedene Religionen, ganz verschiedene Kulturen. Und irgendwie, wie leben wir mit dem? Also, was heisst das für euch? Ist es überhaupt etwas, was ab und zu mal Thema ist? Und da gehen sie jetzt ein. Und zum ersten Mal schauen, wer hat denn überhaupt was von euch, wäre ich wie froh, wenn wir durchgehen. Vielleicht sage ich zuerst euren Namen. Und dann einfach als erstes Mal die Religion von euren Eltern. Jetzt haben wir Kinder hier, Eltern haben, die nicht die gleiche Religion haben, die müssen dann wie beide sagen. Also, Can, willst du gerade anfangen? Du bist nämlich nicht. Miriam?
Ich?
Ja, dein Name habe ich schon gesagt, dann ist mein Sagen.
Weiss man, jeder ist die gleiche Religion und katholisch sind.
Katholisch beide?
Ja.
Mutter und Vater katholisch?
Ja.
Can, noch nicht, mach wollen.
Mein Vater ist reformiert oder so.
Ist dein Vater reformiert?
Ja.
Und deine Grosseltern?
Das weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht?
Ich heiße Wilton und ich bin katholisch.
Sind bei dir beide Eltern katholisch?
Mein Vater ist evangelisch und meine Mutter ist katholisch.
Okay. Und du bist katholisch getauft worden? Weißt du das? Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon.
Ja?
Ich heiße Sehab. Meine Eltern sind Muslime beide.
Und du selber?
Ich bin auch Muslim.
Muslim?
Ich heiße Gunesh. Mein Vater ist Hinduist und meine Mutter ist Christ.
Deine Mutter ist Christin und du selber, was denkst du, wie bist du mehr? Bist du, wenn du jetzt müsstest entscheiden, was bist du, wo wärst du eher? Hast du das
Christ.
Christ?
Mhm. Ja. Can? Ich bin der Can, meine Mutter ist katholisch, mein Vater ist Moslem und ich selber bin katholisch.
Die Kinder in Anna Wang Dus Klasse haben verschiedene religiöse Hintergründe. Was sie über ihre eigene Religion wissen, lernen sie nicht in der Schule.
Jetzt wir hier in der Schule, wir haben keinen Religionsunterricht. Oder? Wir haben weder, dass wir jetzt einen katholischen Unterricht hätten, noch dass wir den Islam genauer anschauen. Von dem her, von der Schule her, haben wir wie nichts gelernt. Das heisst, das, was wir mitbringen, das ist alles von zu Hause, von euren Eltern, vielleicht von einer Schule vorher, aber nicht hier. Wenn ich jetzt die frage, ich habe, du Moslem, hast du etwas von deinen Eltern wie mitgegeben bekommen, die du jetzt noch teilst? Also gibt es Sachen, wo du sagst, das ist ganz typisch für mich, da haben meine Eltern beigebracht. Wenn du darüber leidest, gibt es Sachen, wo du denkst, die sind anders, weil ich Moslem bin, die sind anders bei uns zuhause, als jetzt zum Beispiel in einer Familie, wo Christen sind.
Also wir essen kein Schweinefleisch, nur noch Trotanfleisch und so. Und ja, wir sind so fest. Heißt Bayram.
Und Bayram, was ist das für ein Fest? Kannst du das beschreiben? Was macht ihr denn?
Ja, dort gehen wir zu den Verwandten und besuchen sie und so. Und ja, wir gehen einfach überall und besuchen sie und so.
Wie heißt das mit dem Fasten?
Das
ist Bayram, sorry.
Wie heißt das? Weil Bayram ist am Schluss von was?
Vor einem Jahr.
Vor einem neuen Jahr?
Ja.
Also, soweit ich weiß, ist zuerst ist Ramadan.
Und am Ende Ramadan, genau, habe ich gesucht.
Gell, das Wort habe ich gesehen. Am Ende des Ramadan ist Bayram, wo man den feiert und festet, oder? Und spezielle Sachen isst.
Eine Stunde lang reden die Jugendlichen über ihre Religionen, darüber, was sie über andere Religionen wissen, über Feste, die sie feiern, über Rituale, über Vorurteile, über sich selbst und über die anderen. Reden, das ist die Grundlage für Verständigung, die Grundlage für interreligiöse Kompetenz. Martina Schäfer, Leiterin des interkulturellen Austausches im Kinderdorf Pestalozzi, beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema und hat auch Grundlagen für die Vermittlung von interreligiöser Kompetenz verfasst.
Das heißt vor allen Dingen, dass man reden kann, auch bereit ist zu sprechen. Und jetzt ist es ja leicht, mit jemandem von der gleichen Richtung oder gleichen Einstellung zu sprechen. Der Trick, wie beim ganzen Interkulturellen, was ja so das Dach ist, ist immer, dass ich mit dem anderen, der anders ist oder die anders ist, sprechen kann. Dieses Anderssein natürlich auch neugierig drauf bin, aber natürlich hat es auch Bedrohung für mich und ich gehe dann damit um. Aber auch die Schönheit oder die Power und das andere Anderssein und mein Anderssein zusammen, 1 und 1 gibt bekanntlich 3 und nicht 2, mehr Kraft. Das ist eigentlich so der Kernpunkt, wenn man sagt, wir trainieren oder wir üben interreligiöse oder interkulturelle Kompetenz.
Die interreligiöse Kompetenz ist ein Teil der interkulturellen Kompetenz, denn Religionen gibt es für Martina Schäfer nicht abgekapselt, sondern immer nur eingebettet in eine Kultur. Der interreligiöse Dialog ist keine neue Erfindung. Doch neu an ihrem Konzept sei, sagt Martina Schäfer, dass sie nicht von einem religiösen Standpunkt ausgehe.
Meistens engagieren sich die diversen Großkirchen sehr heutzutage. Auch die Hindu-Gemeinde engagiert sich eigentlich in diesem Dialog, das kann man schon sagen. Aber soweit ich das beurteilen kann, in der Schweiz gibt es kaum oder sind wir vielleicht sogar die Einzigen, die sagen, wir gehen ganz von außen dran und schauen uns die Religionen an. Oder trainieren, wie man miteinander reden kann, was das Wichtigste an einer Religion ist, was das Schönste ist. Das sind ja auch Kunstgebilde, was mir vielleicht Schiss macht. Und natürlich das Thema, jede Religion ist ambivalent. Es gibt die großen, gütigen Bilder und sei ein guter Mensch und friedfertigen Regeln. Es gibt aber natürlich die Aufforderung zur Gewalt in jeder Religion und zwar massiv. Da schauen, was ist denn das? Und wenn mir jetzt ein Mensch begegnet, welche Seite seiner Religion propagiert er mehr? Und wo kann ich beurteilen, was ist gute Religion, was negativ? Ich pflege die Spiritualität mit Sexualität zu vergleichen. Sie sind sehr ähnlich. Beide brauchen die Menschen, um zu funktionieren. Respektive ohne Sexualität gäbe es uns gar nicht. Aber Erotik ist auch eine Kommunikation, ist eine Möglichkeit, dass Menschen nett miteinander umgehen. Religion ist das auch. In vorschriftlichen Zeiten waren das die Gesetzessysteme. Es waren Regeln, dass Menschen anständig zusammenleben. Aber das Faszinosum, sagt man in der Religionsgeschichte, das Faszinosum des Dunklen, der Gewalt. Gott ist nur halb so spannend ohne den Teufel. Buddha, der so schön gütig alle Bedürfnisse zur Seite schiebt, der ist nur halb so interessant, weil es eben diese Bedürfnisse und die Gier und das Drama gibt. Sonst wäre das ja langweilig, ehrlich gesagt. Und das finden Sie in allen Religionen, diese Ambivalenz. Religion bildet Welt ab und Welt ist schön und schrecklich und gut und böse. Und damit schafft die interreligiöse Kompetenz mit diesen Ambivalenzen. Und es ist auch eine interkulturelle Kompetenz, solche Ambivalenzen auszuhalten.
Für die interreligiösen Kompetenzen, wie sie Martina Schäfer versteht, gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, sagt sie, sei derselbe wie der, den sie auch im Antirassismus-Training anwenden.
Es gibt einen historischen Ansatz, den ich sehr stark vertrete, weil ich sage, ich muss die Entwicklung kennen. Wie ist etwas geworden? Rassismus ist nicht vom Himmel gefallen. Das kommt irgendwo her, das hat sich entwickelt. Religion fällt nicht vom Himmel, das sagen natürlich die frommen Leute, aber Religion hat sich entwickelt, ist ein Abbild der Kultur, in der sie entstanden ist. Manchmal ist die Kultur längst vergangen. Das Christentum ist eine 2000 Jahre alte Religion. Das war eine Religion von kleinen Städten, die besetzt waren von einer großen imperialistischen Macht. Heute leben wir ganz anders. Auch das muss man wissen, woher eine Religion kommt und wie die Elemente dieser Kultur dort sich ausgebildet haben. Ich kann auch, wenn mir heute ein Mensch begegnet, sagen wir mal ein muslimischer Mensch, der kommt aus einem bestimmten sozialen Zusammenhang, der kommt aus einer Kultur, der hat eine lange Tradition, der hat auch Hochblüten dieser Kultur in seinem eigenen Erinnern und möchte da vielleicht wieder hin und kann nicht, wir können ja auch nicht zurück. Also die Geschichte jeder Religion, der eigenen und der anderen, ist ebenfalls ein wichtiger Ansatz. wenn man seine Geschichte versteht, ist es ein bisschen so, wie wenn man seine eigene Psychologie versteht. Bei Psychologie und Sexualität sagt wieder jeder, ja, sie nicken auch gerade. Wenn ich meine Kindheit weiß, wo ich herkomme und was mich geprägt hat, dann kann ich besser mit mir umgehen. Wenn ich meine Geschichte kenne, weiß, was mich geprägt hat oder meine Familie, mein Umfeld, kann ich besser damit umgehen.
Die eigenen Wurzeln kennen, gleichzeitig offen sein für Neues, für Fremdes. Das ist die Philosophie im Kinderdorf Pestalozzi und das ist ein Ansatz für interreligiöse Kompetenz. Ein weiterer Ansatz sei, jeder Mensch hat eine Religion, sagt Martina Schäfer.
Jeder Mensch hat Überzeugungen, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Wir haben ja hier viele Kinder aus ehemals kommunistischen Ländern und da kann man sehr gut sehen, dass auch das Verneinen natürlich eigentlich genauso wie Annahme ist. Es ist das Umgehen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht die Religion abschaffen. Dann gibt es eine neue oder eine Gegenbewegung. Mao war genauso religiös wie Konfuze und das hat auch Bezüge gehabt. Also dass eigentlich jeder Mensch sich bewusst wird, ich habe Überzeugungen, der andere Mensch hat Überzeugungen, jetzt müssen wir irgendwie miteinander zurechtkommen. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir gut miteinander leben können, reden können, dass wir zusammen Fußball spielen können oder Kaffee trinken. Hier heißt es bei uns offiziell, das friedliche Miteinander fördern. Wie sieht friedliches Miteinander aus? Dass man Kaffee trinken kann, was wir vorhin gemacht haben. Friedlich ist sehr abstrakt. Das ist eigentlich immer das Ziel. Reden lernen, miteinander reden lernen. Sich bewusst sein, wo komme ich her? Was prägt mich selber oder meine Gruppe, meine Familie, was auch immer, mein Land? Was prägt die Person, die da mir gegenüber sitzt oder die Gruppe? Und dann, wie kommen wir zusammen? Bei Jugendlichen haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht oder ich auch früher schon immer, meiner ganzen Arbeitsleben, auch im Antirassismus-Training, auch wenn wir Kinderrechte bearbeiten, eigentlich überall, Jugendliche sind neugierig, die wollen eigentlich wissen. Kinder sind friedlich von sich aus, die wollen das andere kennenlernen. Oh, so feiern die, die feiern ja gar nicht Weihnachten, komisch, wie machen die das denn? Sind trotzdem glücklich, ne? Ah, die haben auch ein Fest, wo es Geschenke gibt. Kinder und Jugendliche sind neugierig und wollen eigentlich wissen, was macht der andere. Provozieren vielleicht, hey, sag mal. Aber im Prinzip sind meiner Meinung nach junge Menschen von sich aus nicht anti. Das kommt erst später. Alte Knatterköpfe sind anti, aber junge Menschen sind eigentlich offen und wollen wissen, wie es funktioniert. Und diese Offenheit muss man nehmen und sagen, schau, was es alles gibt, guck, wie schön bunt diese Welt ist.
Hallo, da ist der Can Elmo aus dem Kinderdorf Pestalozzi. Also mir ist dann auch gleich, solange die Person easy ist und so, geht alles gut. Also jemand, der nicht umeinander stresst, zum Beispiel ja, die ganze Zeit schlägt und so.
Hallo, mein Name ist Mafuila Simon Mungodi, meine Kollegin nennt mich Junior. Aber wie schon der Can gesagt hat, für mich ist nur wichtig, sobald eine Person, ich kann mit ihm reden, er versteht mich, versteht ihn, wenn es ihm Spaß, dann ist mir egal. Es kann Moslem sein, Buddhist, was ich will, ein Mensch ist ein Mensch. Mendo, er hat gesagt, echt alle Religionen, viel Mendo, Buddhisten, alles. Und alle kommen gut miteinander aus. Ja, da bin ich schon ein Jahr und sechs Monate. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, du und dein Allah Gott und mit dem Buddha und so. Ist alles, das geht eigentlich. Es interessiert niemanden.
Ich bin der Bruder und ich komme aus Kenia und bin 12 Jahre alt. Ein Mensch ist ein Mensch und deshalb nicht auf welche Religion er ist und so.
Ich heiße Ehad, bin 13 Jahre alt und bin Muslim. Nein, es kommt einfach auf den Menschen drauf an, ob er nett ist, ob er ein guter Kollege ist und auf ihn Katholik ist oder Muslim oder was auch immer. Es kommt nicht drauf an, auf Religion.
Die Jugendlichen interessiert die Religion der anderen nicht. Religion ist kein Kriterium für Freundschaft. Religion ist aber auch nicht ein Kriterium für Spannungen, bestätigt die Lehrerin Anna Wang Du.
Habe ich noch gar nicht erlebt. Es ist eher, ich bin Moslem und du bist Christ und das ist okay für mich. Also ich habe es nicht erlebt, dass es aufgrund der Religion zu Spannungen zwischen den Jugendlichen kam.
Natürlich gibt es auch im Kinderdorf Pestalozzi Spannungen.
Es gibt immer wieder Spannungen zwischen den Jugendlichen. Die Spannungen zwischen den Kulturen, aufgrund der Kultur sehe ich nicht so häufig. Also was ich sehe, sind einzelne Individuen, die Spannungen mit anderen Individuen haben. Der kulturelle Hintergrund kann Auslöser sein, aber ich sehe das dann manchmal mehr als Begründung, warum man jetzt in eine Spannung gerät und nicht die Ursache eigentlich.
Friedensförderung ist ein zentrales Thema im Kinderdorf Pestalozzi. Die Menschen- und Kinderrechte bilden dafür die Basis. Die Menschen- und Kinderrechte bilden die Basis auch für interreligiöse Kompetenzen, sagt Martina Schäfer.
Menschenrechte sind ja entstanden aufgrund der Basisbedürfnisse. Jeder Mensch hat das Recht auf Essen, auf ein Dach über dem Kopf, auf Bildung, also die dann sekundär, auf Schutz vor Gewalt, jedes Kind. Und wenn man genau hinschaut, tut eigentlich auch jede Religion diese sogenannten Menschenrechte benennen. Die meisten Religionen mit du darfst nicht, manche aber auch ähnlich, dass sie sehr wohl wie auch die Menschenrechte sagen, du darfst, du hast das, du bist das. Die Christen haben die Seligpreisung, du bist wer, du Christest, du bist selig. Selig sind die Armen, um die es heißt. Bei Konfuzius gibt es etwas Ähnliches, wo man nicht sagt, du darfst nicht, sondern du bist ein Mensch, du hast deine Würde. Und diese Würde, die führt dazu, dass du bestimmte Dinge kriegen darfst. Einfach, weil du da bist. Du musst gar nichts dafür tun. Wenn man so will, gibt es eine Art Scharnier zwischen Religionsinhalten oder Werten und Menschenrechtswerten. Und das Scharnier ist eigentlich der Begriff Würde. Den findet man auch in allen Religionen in gewisser Weise. Die Würde des Individuums, das ist also nicht ein westliches Konzept, das ist ein Quatsch. Überall auf der Welt ist man mal auf die Idee gekommen, dass ein Individuum wertvoll ist. Und einfach, weil es da ist, das Kind, hat es das Recht, erzogen zu werden, gekleidet zu werden, geliebt zu werden, anständig behandelt zu werden. Und solche Parallelen zwischen Menschenrechten und Religionsrechten, Werten, wo ist die Parallele zwischen Menschenrechten und Religionen? Wo benehmen sich Religionen aber auch nicht menschenrechtlich? Nicht? Man kann das auch als Kriterium nehmen. Du sollst nicht töten. Das gibt es in beiden, aber man weiß einfach, Religionen töten wie verrückt. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn du Leute umbringst, dann bist du überhaupt nicht in deiner Religion. Man kann das dann auch genauer überprüfen. Im Islam gibt es das Verbot, Frauen und Kinder zu töten. Also die Terroristen berufen sich da auf was, was gar nicht zur Religion gehört. Das ist eine Frage des Wissens, dass man das weiß. Aber man kann die Menschen-Kinderrechte wie eine Schablone auf Religionen legen und schauen, passt's oder passt's nicht. Und ich behaupte natürlich, überall, wo es nichts passt, das müssen die Religionen vielleicht ablegen oder überwinden, so wie in Europa ja auch die Religionen überwunden worden sind in dem Teil. Das ist vielleicht auch das Besondere, wie es hier funktioniert, dass man sagt, wir beziehen das auf die grundlegenden Kinder- und Menschenrechte.
Die Menschen- und Kinderrechte sind für Martina Schäfer die obersten Gebote. Nicht der Glaube sei für die interreligiöse Arbeit zentral, sondern die offene Haltung. Martina Schäfer redet sogar von Objektivität, die nur bei nichtgläubigen Menschen vorhanden sei.
Die frommen Leute sagen natürlich, wenn du nicht gläubig bist oder warst, kannst du bestimmte Gefühle nicht nachvollziehen. Ich sage natürlich, diese Gefühle hat man auch vielleicht bei anderen Überzeugungen. Du hast das Gefühl beim Christentum, ich habe es vielleicht beim Feminismus oder so, das Eingemachte, wo ich nicht drüber diskutiere, was für mich klar ist. Die Objektivität. Also ein frommer Mensch nimmt meistens seine Religion zum Beispiel nicht als ästhetisches System wahr, sondern als Ausdruck des Glaubens. Und das ist eine andere Sache, wie wenn ich sage, schau mal, wie schön ist das? Wie schön ist die Musik? Wie schön ist das Bild? Was drückt es aus? Ein frommer Mensch, also so wie ich es auch erlebe in Gesprächen, wird seine Frömmigkeitsgefühle als an sich Gefühle erleben. Er ist halt fromm und gläubig, sagt ja ein gläubiger Mensch, nicht fromm. Das ist ja schon ein laizistischer Ausdruck. Aber wenn man von außen kommt, kann man natürlich sagen, schau mal, dieses Gefühl ist sehr ähnlich eines anderen Gefühles, was viele andere Menschen auch haben. Liebe ist ein berühmtes Beispiel. Wenn Sie Texte über die Liebe hören im Christentum, wenn Sie nicht wüssten, woher die kommen, würden Sie sagen, das haben wir auch schon immer gesagt. So verhalte ich mich meinem Geliebten oder meiner Geliebten gegenüber. Oder wenn ich mich verliebe, dann bemühe ich mich auch ständig. Und ich vertraue dieser Person und ich gebe ihr eine gewisse Autorität vielleicht. Also wir sehen mehr die Parallelen und können sagen, diese Gefühlselemente, die ihr in eurer Religion habt, sind eigentlich Gefühle, die alle Menschen haben, nur nicht religiös. Ein transzendenter Mensch wird vielleicht sagen, Gott ist groß und hat die Welt geschaffen. Und ich sage vielleicht, ja, die Natur ist groß und sie ist schön. Und wenn ich eine Wanderung mache und in den Bergen bin, dann habe ich auch spirituelle Gefühle. Und weiß, es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen größer. Kann keine Berge machen. Ich kann Achtung auch so entwickeln. Aber was uns verbindet, ist, dass wir Achtung haben. Was uns verbindet, ist, dass wir lieben können.
Alle zentralen Gefühle gäbe es sowohl bei gläubigen als auch bei nichtgläubigen Menschen. Nicht nur Gläubige setzten sich gegen Armut, Leid und Krankheit ein, auch Nichtgläubige engagierten sich in diesen Bereichen, betont Martina Schäfer. Den Dialog zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen sieht sie als eine große Herausforderung an.
Das Problem ist heutzutage nicht das Gespräch zwischen den Religionen. Die können eigentlich ganz gut, weil die ja eine ähnliche Basis haben. Der Trick ist das Gespräch zwischen Nichtgläubigen und gläubigen Menschen. Etwa 30% aller Menschen gehören keiner Religion an und sind oft sehr negativ. Es gibt sogenannte humanistischen Bund, Giordano Bruno Bund. Die reden über fromme Leute. Das ist absolut politisch nicht korrekt. Die sind dumm und die, wenn jemand mit Gott argumentiert, dann muss man ihn in die Klapsmühle schicken. Ganz üble Sachen. Also auch nicht fromme Menschen können Fanatiker sein. Aber auch da geht es eigentlich darum, schaut, ihr seid zwei Gruppen, ihr empfindet euch als das andere. Ihr könntet aber auch neugierig aufeinander sein. Ihr könntet schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten. Ah, das Motiv, jemand steigt herab, kennt ihr auch. Geliebt habt ihr auch schon mal, vertraut habt ihr auch. Den Hut abgezogen vor den Bergen oder den Sternen habt ihr auch schon mal. Da kann Verständnis wieder entstehen, Kommunikation, miteinander reden. Weil die Bereitschaft, mit dem Fremden zu reden, ist ja nicht so hoch. Bei Kindern höher, weil die neugierig sind. Bei uns alten Leuten vielleicht gar nicht mehr. Ich sage uralten Leuten. Weil wir sie vielleicht abgefüttert sind und Neues gar nicht mehr wollen. Aber trotzdem muss die Bereitschaft sein, wie rede ich mit dem anderen. Und das ist vielleicht über diesen Menschenrechtsansatz eben auch möglich. Und das meine ich, das ist meine Meinung, das zu fördern, das Gespräch zwischen nichtgläubigen und gläubigen Menschen, das geht, glaube ich, nur aus einer nichtgläubigen oder aus einer halbwegs objektiven Perspektive, würde ich mal sagen. Wo ich sage, ich kann deine Gefühle nachvollziehen, ich habe die ähnlich auch. Ich habe auch Bilder und große Kunstwerke dafür, das sind halt keine frommen Werke, sondern Opern oder sonst was. Aber wir können über diese Schiene miteinander ins Gespräch kommen. Wie liebst du, wie lieb ich? Wenn du einen Gott liebst oder eine Göttin, was habe ich an dieser Stelle? Also wenn ich Liebesgefühle habe für etwas, was irgendwie ein bisschen größer ist wie ich, vielleicht die Natur. Es geht eigentlich immer darum, bringt die Leute ins Gespräch. Wer redet, schlägt sich nicht.
Martina Schäfer, Leiterin des interkulturellen Austausches im Kinderdorf Pestalozzi, in einer Sendung von Katrin Uelci. Im Mai erscheint das Buch von Martina Schäfer unter dem Titel »Brücken bauen – ein Kurshandbuch zur interkulturellen Pädagogik«. Es erscheint im HEP Verlag.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.